Herzlich willkommen bei Hallo Wechseljahre. Kraftvoll und ausgeglichen durch die Wechseljahre mit Ernährung, Bewegung und Selfcare. Ich bin Barbara Birke, Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Mindset Coach. Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Hallo meine Liebe! Ja, es gibt heute schon wieder eine Episode. Diesen September, Oktober und November machen wir wöchentliche Episoden bei Hallo Wechseljahre. Und zwar habe ich so viele tolle Gespräche gehabt, dass wir wirklich jede Woche jetzt eine Episode haben können. Heute mit der tollen Antje und da geht's über Ernährung, also freu dich drauf. Bevor wir loslegen, zwei Dinge. Heute Abend gibt's die kostenfreie Masterclass, falls du noch nicht angemeldet bist. In den Shownotes findest du den Link oder auch auf Instagram unter @youroptimum findest du den Link für die kostenfreie Masterclass. Wir sprechen über die Gamechanger-Gewohnheiten für Frau über 40, weil ich einfach genug habe von der ganzen Verwirrung. Ich möchte, dass du Klarheit hast und ganz einfach weißt, was dich unterstützt und dich nicht ständig überfordert fühlst von all den Infos da draußen. Also melde dich an, viel Spaß dabei. Und weitere Info, es geht Kraft und Balance und Cleanup wieder los. Und zwar ist Kraft und Balance mein Krafttrainingskurs für Frau über 40 ganz speziell für uns konzipiert. Cleanup ist Ernährung für Happy Hormone, ein 3 Wochen Ernährungsprogramm, wo du ganz, ganz viel über Ernährung lernst. Beide Kurse kannst du entweder einzeln machen oder auch kombinieren. Link findest du in den Shownotes. Und in der kostenfreien Masterclass werden wir auch darüber etwas mehr sprechen. Letzte Mitteilung, das ist Werbung. Die Podcast-Episode heute ist von X by X gesponsert und mein Code KRAFTSEPTEMBER geht noch eine Woche. Also kauft ein, holt euch die Produkte, die euch gut unterstützen. X by X hat jetzt ein neues Proteinpulver, was ganz, ganz toll ist. Und die Clan Aminos zum Beispiel, eins meiner Lieblingsprodukte. Auch das Kreatin ist ganz toll. Also X by X, Link findest du in den Shownotes und mein Code ist KRAFTSEPTEMBER zusammengeschrieben. Viel Spaß damit. Das war natürlich Werbung. Und jetzt geht's los mit der heutigen Episode. Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine super Gesprächspartnerin und zwar die Antje Behrendt. Antje ist Apothekerin und Ernährungsberaterin und arbeitet bei der Medius Apotheke in Berlin. Erstmal lieben Dank, dass du dir heute Zeit für Hallo Wechseljahre nimmst. Und bevor wir loslegen, stell dich einfach mal selber vor, bitte.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wir haben das ja schon ganz lange vorgehabt.
Ne? Ja, total.
Genau. Wie du schon gesagt hast, ich bin Apothekerin und Ernährungsberaterin, Mutter von 3 Kindern und selbst 45 und habe einfach in meinen Beratungen, also ich mache tatsächlich so seit ungefähr 2 oder 3 Jahren mache ich gar nicht mehr die normale Apothekenberatung, weil das Angebot, das wir da eben anbieten von einer Ernährungsberatung, was sich jetzt teilweise eher in Richtung Gesundheitsberatung, Präventionsberatung und so weiter entwickelt hat, das wird halt so gut angenommen, dass ich jetzt nur noch das mache und zusammen noch mit Vorträgen, Kursen oder auch, dass wir mal in Firmen gehen und da Gesundheitstage und sowas machen. Und da kommen natürlich ganz, ganz viele Frauen so in unserem Alter oder dann in der auch Postmenopause oft, die dann einfach ja manchmal kommen, weil sie mit Gewicht zu tun haben und da eben eine Beratung möchten, oft aber auch einfach so, weil sie jetzt eben gehört haben, dass ich mich eben auch mit Wechseljahren gut auskenne und dann da eine spezielle Beratung auch wünschen. Und das ist natürlich ein Riesenthema einfach, ne, weil man auch immer wieder merkt, dass sie sich oft ziemlich alleine fühlen, auch wenn es natürlich sowas wie dein Podcast natürlich super ist. Das nimmt ja zum Glück auch zu, die Aufklärung. Ja. Trotzdem merke ich immer, dass wir doch ganz schön in so einer Bubble sind, dass es eben klar viele gibt, die solche Podcasts kennen oder die vielleicht auch das Buch von Sheila DeLis gelesen haben oder irgendwie so, aber gibt auch ganz, ganz viele, die nichts davon kennen. Und das erstaunt mich immer wieder, aber gibt's irgendwie leider. Und muss man dann wirklich immer noch mal bei Null anfangen. Also die kommen dann manchmal ja auch mit Beschwerden, die sie gar nicht den Wechseljahren zuordnen, ne? Dass sie dann irgendwie sagen, Ja, Gewichtszunahme ist natürlich bei mir jetzt das Klassische, aber in der Apotheke dann vielleicht Scheidentrockenheit oder Gelenkbeschwerden und wollen dann eben die Symptome behandeln, ohne zu wissen, dass vielleicht die Ursache ganz andere ist und dass man da ganz anders herangehen kann, um eben die Symptome langfristig auch gar nicht mehr zu bekommen.
Ja, das finde ich total spannend, was du sagst, weil das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich irgendwo spreche, dass teilweise Frauen dann wirklich einen ganz anderen Wissensstand haben, als ich so voraussetze, weil ich halt, ne, viel mit Frauen zu tun habe, die mir schon lange zuhören und die total viel wissen und so. Aber das ist einfach gar nicht die Norm. Und das ist ja auch, weshalb wir auf dieser Mission sind, ne? Das ist
Ja.
einfach. Es ist doch eigentlich eine Sauerei, dass wir Frauen nicht wissen, was da los ist und was da passiert, oder?
Ja, absolut. Also auch viele, die ja dann leider in ihrer Praxis auch gar nicht so gut dazu beraten werden, weil einfach die Zeit fehlt. Ich kenne das auch. Man kann das wahrscheinlich den Ärzten noch nicht mal vorwerfen, weil das einfach in Deutschland zumindest auch das Kassensystem ist, dass man extrem wenig Zeit
Ja,
für die einzelnen
absolut.
Patientinnen hat, ne? Und dann ist es leider natürlich auch so, viele kennen sich schon super aus und geben ja auch die Hormonersatztherapie auch schon zeitig an, aber viele eben leider auch noch nicht. Ne? Und da, oder sobald die Frau, viele Frauen haben ja auch selber Angst davor, weil sie noch so ein bisschen so Vorurteile dagegen kennen und sagen dann auch von vornherein, sie wollen auf keinen Fall Hormone nehmen. Und dann ist das damit auch erledigt, das Thema. Dann ist es oft so, dass der Arzt gar nicht erst irgendwas noch sagt als Einwand. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Da ist auch ganz oft das bei uns dann Thema in den Beratungen, dass ich sie dann noch mal ganz ausführlich aufkläre, obwohl wir eigentlich uns wegen was ganz anderem getroffen haben. Und am Ende gehen die dann doch noch mal zu ihrem Gynäkologen und haben sich dann eben anders entschieden. Ne? Also das finde ich halt auch ganz wichtig, dass man da noch mal genau aufgeklärt wird über die Risiken und die Unterschiede bei den Therapien, also die bioidentische Hormonersatztherapie im Vergleich zu synthetischen Hormonen, die man früher vielleicht eher genutzt hat oder die man teilweise auch mal für einen kurzen Zeitraum nimmt, weil die Hormonschwankungen einfach viel zu stark sind. Aber dann kann man ja wieder übergehen im anderen.
Absolut. Absolut. Ja, das ist total wahr. Da hast du recht. Also das begegnet mir auch sehr oft, dass Frauen, genau wie du gesagt hast, auch selber gar nicht in die Richtung denken. Und ich sage ja auch nicht, alle müssen Hormone nehmen, aber es verdienen alle Frauen, ordentlich aufgeklärt zu werden.
Ja,
Ne?
genau,
Ja.
ja.
Absolut. Total. Das finde ich aber auch dann total schön und total wichtig, die Apotheke so als niederschwelligen Raum, wo man Fragen stellen kann, oder? Weil ich finde, also deshalb habe ich ja auch diesen Podcast gestartet, weil ich das so wichtig finde, dass Frauen einfach niederschwellig Aufklärung bekommen können. Und da kann ich mir vorstellen, die Apotheke ist bestimmt ein Raum, wo oft Frauen landen, die dann Fragen stellen, die ihr dann quasi connectet zu den Wechseljahren und das in den Arztpraxen gar nicht, oft leider gar nicht so stattfinden kann, ne?
Ja, absolut, genau, weil viele sind ja auch noch gar nicht in dem Alter, also sie fühlen sich ja noch gar nicht so, als ob sie vielleicht schon in den Wechseljahren sein
Ja,
könnten.
genau.
Das dachte ich früher ehrlich gesagt auch, dass das irgendwann
Ich
ein Thema
auch,
ist mit
ja.
50.
Genau.
Und dann sind die vielleicht erst mit dem Anfang 40, aber haben eben schon erste Symptome der Perimenopause oder so. Und da können wir dann natürlich helfen und das ein bisschen besser zuordnen, wobei da auch manchmal Mut zugehört, gerade finde ich bei den jüngeren Kollegen in der Apotheke, wenn die dann sagen, na ja, aber sie sind ja wahrscheinlich schon in dem Alter, das traut man sich ja eigentlich gar nicht direkt anzusprechen. Ne? Da muss man ein bisschen auch Fingerspitzengefühl haben. Bei mir ist das jetzt immer schon besser, weil ich schon so in dem Alter bin und dann merkt
Dann kann man das einfacher ansprechen, da hast du recht, ja. Total, total, das stimmt. Ja, genau, so in unserem Alter, ne? So,
Ja,
wenn man so ins Gespräch gehen kann, ist es einfacher, als wenn man selber 30 ist und dann sagt, hören Sie
genau.
mal, ja, oder? Genau. Ja, ich weiß genau, was du meinst, total. Prävention, hast du ja gesagt, ist dein Steckenpferd, ne? Du bist quasi Frau Prävention, würde ich sagen. Und das ist ja total eine Leidenschaft, die wir teilen. Das sprechen wir ja auch jedes Mal drüber, wenn wir uns sehen oder hören, wie wichtig das ist und was man alles tun kann. Was würdest du sagen, warum sind die Wechseljahre, also wir wissen, es ist ein wichtiger Zeitpunkt für Prävention, aber was sind so die Riesenthemen präventionsmäßig, die du sagen würdest, die wir in den Wechseljahren beachten müssen? Ich frage das deshalb, weil es ist ja immer dieses, ne, auf der einen Seite kümmern wir uns drum mit unseren Tools, Ernährung, Bewegung, Selfcare und eben den zusätzlichen ärztlichen Dingen, die man tun kann, dass die Frauen jetzt gut durch die Wechseljahre kommen. Aber das Wichtige finde ich dieses Bewusstsein, dass wir jetzt ja auch eine Chance haben, aktiv Weichen zu stellen. Wie werde ich älter? Nicht nur, dass ich alt werde, sondern dass ich noch dazu gesund alt werde. Weil wenn man sich anguckt, Frauen werden älter, ja, aber wir sind ja chronisch krank und alles Mögliche. Ne? Das war jetzt eine lange Frage, aber du weißt, was ich möchte. Prävention und Wechseljahre. Was sind die wichtigsten Themen aus deiner Sicht?
Genau, da hast du ja auch schon was ganz Wichtiges angesprochen, dass wir eigentlich gerne sehr gesund alt werden möchten. Ein ganz zentrales Thema ist dann natürlich die Knochengesundheit, weil da ja eigentlich so ist, durch den Wegfall der Hormone ist es eigentlich so, dass das Risiko für eine Osteoporose sehr hoch ist, dass wir zum Beispiel, ich glaube ab 80, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist glaube ich jede zweite Frau davon betroffen, wenn man keine Hormone nimmt.
Ja.
Das ist natürlich schon mal gut, wenn man die Hormone nehmen darf, dass man die dann vielleicht auch wirklich nutzt. Es ist natürlich auch so, dass manche die auch gar nicht nehmen dürfen, weil sie vielleicht eine Brustkrebserkrankung in der Vergangenheit hatten. Und dann gibt es ja trotzdem genügend Möglichkeiten, dass man eben regelmäßig die Knochendichte misst. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Das muss man in Deutschland leider selber bezahlen, aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen, vielleicht sogar schon mit Mitte 40, weil ich merke das oft, dass Frauen, also ich habe oft sogar schon Frauen 40, die schon eine Osteopenie haben, also eine Vorstufe von einer Osteopose. Also ich würde
da
nicht so lange warten, aber mal messen, weil dann kann man ja noch ganz viel machen. Dann kann man mit Krafttraining, Thema, genügend Calcium, Vitamin D, Bor, K2, Magnesium. Also da braucht man schon auch eine ganze Handvoll an Mikronährstoffen, die da ganz, ganz wichtig sind für die Knochengesundheit, aber auch genügend Eiweiß. Das ist ja auch oft so ein Thema. Das ist ja nicht nur für die Muskeln wichtig, sondern generell als Baustoff für
alles
eigentlich.
Ja, und alles.
Ja. Wenn dann alles, was auch sich neu bildet, ne? Und das betrifft natürlich auch die Haare, die Haut. Das ist ja auch ein Riesenthema. Und deshalb würde ich immer darauf achten, auch genügend Eiweiß zuzuführen und eben bestimmte Werte auch immer regelmäßig mal messen zu lassen. Also, dass man klar diese Knochendichte-Messung immer mal macht. Ich denke mal, da würde vielleicht so alle 3 bis 5 Jahre auch ausreichen. Aber sowas wie bestimmte Blutwerte würde ich sogar ruhig alle 1 bis 2 Jahre messen, weil da kann sich einfach sehr viel tun in kurzer Zeit. Und da kann man natürlich, wenn man jetzt merkt, zum Beispiel was ich immer empfehle, ist dieser HOMA-Index. Das ist ja Insulin und Blutzucker, so ein Wert, dass man eben gucken kann, ob eine Insulinresistenz vorliegt. Das heißt dann, dass die Zellen ja nicht mehr so, dass mehr Insulin produziert werden muss, damit der Blutzuckerspiegel sinkt. Weil die Zellen nicht mehr so gut aufs Insulin ansprechen.
Und das leider die werden das ein bisschen taub, eben, ne? Ja.
Genau, und da ist das Risiko eben auch leider erhöht durch die Reduzierung der Hormone. Das Östrogen schützt eben letzten Endes vor einer Insulinresistenz.
Ja.
Und da gibt's noch andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel stille Entzündung, die leider dann auch oft zunehmen. Auch ein hoher Stresslevel oder natürlich auch die Ernährung generell, wenn man jetzt zu viel Zucker oder zu viel einfache Kohlenhydrate isst, kombiniert mit zu wenig Bewegung, ist einfach generell das Risiko für eine Insulinresistenz höher oder auch das steigende Bauchfett, was ja leider auch mit der Hormonumstellung
auftaucht. Absolut.
Aber man kann natürlich gegen alles auch was gegen tun. Und das ist, finde ich, immer das Gute, wenn man sich selber gut auskennt. Und das ist leider das, was ja dadurch, dass wir eben im Gesundheitssystem nicht so gut unterstützt werden, was die Prävention betrifft, müssen wir uns eigentlich dann selber gut auskennen, damit wir das alles wissen und dann eben wissen, okay, welche Werte möchten wir bestimmt haben, worauf müssen wir achten bei der Ernährung, was ist wichtig beim Training. Und da muss man, ja, denke ich schon, sich ein bisschen damit beschäftigen, damit man dann eben die besten Entscheidungen für seinen Körper trifft und sich dann auch, das ist ja nicht nur, dass man sich dann so quälen muss und vielleicht Lebensmittel weglassen muss und so, sondern dass man es eher umgekehrt denkt, dass es eigentlich so eine Art Self-Care ist. Also man fühlt sich ja viel besser, wenn man den Körper gut mit Nährstoffen versorgt. Oder es gibt ja viele Gerichte, die total lecker sind, auch wenn sie sehr nährstoffreich sind. Ne?
Total,
oder
absolut.
Sport, wenn man die richtigen Sportarten findet und das vielleicht mit seinen besten Freunden zusammen macht, dann macht es ja Spaß und man merkt dann, wie viel besser es einem danach geht. Also man muss, glaube ich, immer das Positive sehen, was es bei einem selber bewirkt und den Effekt am eigenen Körper dann auch mal spüren. Und dann hat man ja auch Lust darauf. Dann ist es ja keine Quälerei.
Absolut. Ich finde, das ist der Zeitpunkt, wo man anfängt, wirklich zu sehen oder wo man wirklich sagen kann, okay, ich weiß, dass mit dieser, in meinem Fall, Klientin, ich jetzt ganz erfolgreich war, wenn sie anfängt, das alles als was Positives zu sehen und nicht als was, oh, Barbara hat gesagt, ich soll das und das essen, das muss ich jetzt essen oder so, sondern wenn man diesen Self-Care-Gedanken verinnerlicht, ne? Wenn man sagt, okay, ich tue jetzt was für mich selber und die Ernährung, das ist ja einfach unser Treibstoff, also dass das was Positives und was Gutes ist und nicht was, oh, ich muss jetzt Gemüse essen, dass man diesen Shift hinkriegt, das ist das Geheimnis, ne?
Ja. Genau, ja.
Ja, absolut.
Und auch die meisten merken ja dann auch, wenn sie dann sich halt an leckeren, aber gesunden Mahlzeiten richtig satt essen, die auch eiweißreich sind und ballaststoffreich und eben viele Nährstoffe liefern. Erstens, es schmeckt ihnen ja doch gut. Und zweitens, dadurch, dass ja der Blutzucker stabilisiert wird und sie halt richtig schön gesättigt sind, haben sie oft gar nicht mehr so ein starkes Verlangen nach diesen ganzen Naschereien und so, die man
absolut
ja auch trotzdem sich erlauben darf. Es ist ja nichts verboten, aber meistens geht's halt automatisch,
braucht dass man gar nicht mehr so
viel
ja.
weniger isst. Genau.
Absolut. Ja. Absolut. Ja, das sehe ich auch immer wieder und das ist so schön, wenn man da hinkommt und wenn man sieht, wenn Frauen da hinkommen, ne, wie viel sich dann auch verändern kann dadurch. Das ist sehr schön. Aber lass uns mal bei diesem Thema bleiben, nämlich Grundumsatz während der Wechseljahre. Wie verändert sich der und was bedeutet das praktisch?
Ja, also man sagt ja, dass der tatsächlich zurückgeht. Also einmal durch die ganze Stoffwechselumstellung, durch den Rückgang der Hormone und auch dadurch, dass von Natur aus eigentlich Muskulatur nach unten geht. Also da könnte man, wenn man jetzt nichts dagegen machen würde, kann man schon sagen, dass man ungefähr so grob so 400 Kalorien weniger am Tag benötigt. Und das ist extrem viel, wenn man sich das mal überlegt. Das ist fast eine ganze Mahlzeit. Das heißt, wenn man da jetzt wirklich nichts gegen machen würde, müsste man sich ja wirklich überlegen, okay, dann muss ich ja jetzt gucken, dass ich die gleichen Nährstoffe, weil der Nährstoffbedarf ändert sich eigentlich nicht, jetzt müsste ich eigentlich die gleichen Nährstoffe in weniger Kalorien packen. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Das würde ich auch nicht empfehlen, sondern man kann halt dagegen anarbeiten und kann natürlich den Grundumsatz erhalten, indem man eben wirklich aktiv Muskeln aufbaut. Und
genau! Jawohl!
Ja, und das sind halt, ich habe auch nochmal geguckt, also die offiziellen Empfehlungen für Eiweiß finde ich einfach zu niedrig. Ich finde, das funktioniert nicht. Also das ist mit diesen 0,8 bis 1,2 Gramm, also ich finde 1,2 Gramm schon relativ wenig.
Ja.
Ich würde schon versuchen, so 1,5 sogar bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Was wir halt machen, ist, dass wir bei den BIA-Messungen genau gucken, wie die Körperfettmasse ist und wie die Muskelmasse ist. Und dadurch können wir dann genau auf die fettfreie Masse berechnen, wie viel Eiweiß die Person braucht. Das ist natürlich nochmal ein bisschen schöner, weil
das ist elegant,
noch ein bisschen weniger.
Ja.
Aber das hat natürlich jetzt nicht jeder die Möglichkeit, eine BIA-Messung zu machen, aber das lohnt sich schon. Also da sieht man einfach mal die Körperzusammensetzung. Kann man sonst auch mal googeln, ob das vielleicht in der Stadt, in der man lebt, irgendwie angeboten wird.
Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
Total, total. Und das mit dem Eiweiß, das ist so ein wichtiges Thema, finde ich. Also ich finde einfach, auch wenn man jetzt sagt, ne, wir müssen uns jetzt nicht mal an den Grammangaben festhalten, sondern einfach mal mehr Eiweiß einbauen in unsere jede Mahlzeit quasi und vor allem den Morgen schon mit einem eiweißreichen Frühstück beginnen, dann merkt man einfach den ganzen Tag schon dieses, was du angesprochen hast mit der Blutzuckerregulation. Man ist viel satter, man ist viel zufriedener, man ist viel stabiler den ganzen Tag und hat auch dieses Nachmittagstief weniger und so weiter. Also wenn man das beachtet Eiweiß, ganz viele Farben, Ballaststoffe, bisschen gesundes Fett und gut ist, ne? Also das ist einfach totaler Gamechanger, wenn man das beachtet. Und wenn, ich meine, du arbeitest genauso wie ich viel mit Frauen und man sieht einfach Frauen unseren Alters, wir können das sagen, unseren Alters. wir essen generell wirklich nicht genug Protein. Es ist einfach so.
Ja. No? Also die meisten sagen dann sogar schon, oh, das ist bei mir so ein Knackpunkt. Das wissen die dann sogar schon.
Ja.
aber dann guckt man es halt auch nochmal genauer an. Und genau wie du sagst, wenn man das vielleicht schon mal bei den ersten beiden Mahlzeiten richtig stark berücksichtigt, dann hat man abends meistens gar keinen richtigen Hunger mehr. Das ist echt interessant. Muss man sich fast schon dazu zwingen, nochmal die dritte Mahlzeit zu sich zu nehmen. Genau, aber ich finde auch, also wenn man das so vereinfachen möchte und gar nicht mit Gramm rechnen möchte, das mache ich zum Beispiel auch nicht, dann kann man sich halt so vorstellen, dass der Teller ungefähr mindestens ein Viertel eiweißreiche Lebensmittel enthält.
Also, genau, ja.
Und ungefähr die Hälfte Gemüse oder
was. Gemüse, ja.
Ja, und das funktioniert in der Regel ganz gut, da muss man gar nicht mehr groß nachrechnen.
Genau.
Das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Manche haben auch Lust drauf und geben das doch mal in so ein Ernährungstagebuch ein. Da kann man zum Beispiel FDDB kostenlos nutzen, einfach www.fddb.de. Mhm. Da kann man alles eingeben, was man isst. Ich finde es manchmal ganz interessant, das mal für 1-2 Tage doch mal zu tracken, weil manche dann doch erstaunt sind, dass es vielleicht doch eher wenig ist. Also viele denken immer, wenn sie zum Beispiel ein Omelette essen, dann haben sie eigentlich schon ihren Tagesbedarf an Eiweiß gedeckt. Und da sind viele mal erstaunt, dass im Ei zum Beispiel, Ei hat
gar nicht
zwar
so
sehr
viel drin.
Hochwertiges Protein und es ist auch eine super Proteinquelle und auch generell nährstoffreich.
Ja.
Aber halt leider deckt das jetzt nicht den Tagesbedarf. Also das ist ja eigentlich noch nicht mal ein Drittel von Eiweißbedarf pro Tag. Ja.
Absolut. Aber deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich finde es, für manche Frauen ist es wirklich hilfreich, mal eine Weile zu tracken, ne? Dass man auch so sieht, was ist wo drin, dass man so ein bisschen ein besseres Bewusstsein kriegt. Und ansonsten, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man langfristig tracken muss, aber so ein Bewusstsein zu haben, was ist wo drin, wie stelle ich mir was zusammen, dass es gut balanciert ist, finde ich total super.
Man lernt dann ja total schnell, weiß dann ja, was seine Lieblingsmahlzeiten so an Eiweiß enthalten.
Ja.
Hat man dann vielleicht gebe ich auch den Tipp, dass sie vielleicht, um sich den Alltag nicht allzu schwer zu machen, vielleicht dann nochmal einen Eiweißshake trinken, weil oft ist es dann doch ganz schön stressig, gerade wenn man viel unterwegs ist, finde ich. Und dann müsste man sich immer noch irgendwas dazu bestellen, was vielleicht eiweißreich ist, oder sich immer Gedanken machen, wo man jetzt einen Supermarkt findet, der irgendwie noch vielleicht irgendeine Speise oder sowas hat. Also finde ich manchmal schon stressig, so im Alltag.
Absolut.
Deswegen macht es, finde ich, manchmal Sinn, sich auch da noch so ein bisschen auszuhelfen.
Finde ich auch, ja. Benutze ich auch gern, auch jetzt nach dem Krafttraining zum Beispiel, dass man sich da so behilft. Und auch bei, ich meine, es sind ja viele Frauen auch vegan unterwegs und da finde ich es dann auch sehr hilfreich, weil da ist es echt schwer, auf die Proteine zu kommen. Selbst wenn man wirklich drauf achtet, muss man wirklich drauf achten.
Also, ja, genau. Also viele denken ja, dass Hülsenfrüchte das gut abdecken, aber wenn man das mal ausrechnet, dann merkt man, okay, eigentlich muss man so eine ganze Tüte trocken Hülsenfrüchte sozusagen am Tag essen, um irgendwie annähernd auf den Bedarf zu kommen. Dann sind die isolierten Quellen dann noch ein bisschen besser, sowas wie Tofu zum Beispiel, oder diese vegetarisches Hack und so, solche Sachen kann man auch total gut nutzen, selbst wenn man gar nicht vegan isst. Das finde ich immer eine ganz gute Ergänzung, wenn man nicht immer Fleisch essen möchte. Und dann kann man das ja auch zusätzlich nutzen.
Ja. Absolut. Ja, das ist wirklich wichtig, dieses Bewusstsein. Das stimmt mit den Hülsenfrüchten. Da müsste man sich ganz schön vollhauen und den Darm ganz schön stressen, wenn man das alles über Hülsenfrüchte abdecken möchte. Aber wo wir schon beim Darm sind, lass uns mal über Darm und Leber und warum ist es so wichtig in den Wechseljahren. Lass uns mal darüber kurz sprechen.
Ja, genau. Also da ist es auch so, dass sich da relativ viel verändert. Viele merken das vielleicht auch, dass sie plötzlich Sachen nicht mehr so gut vertragen oder mehr Blähungen bekommen oder auch irgendwie Verstopfung oder sogar Durchfall. Also es ist manchmal dann in der Perimenopause nochmal ein bisschen anders. Da dominiert
auf
ja dann
und
manchmal
ab.
Auch das. Genau, da ist dann das manchmal das Östrogen stärker. Dann kriegt man vielleicht sogar manchmal mehr Durchfall. Und wenn Progesteron überwiegt, dann geht es mehr Richtung Verstopfung. Also das kann große Einflüsse haben, aber auch auf die Zusammensetzung von den Bakterien hat man gesehen, dass das eben auch einen ganz schön großen Einfluss hat. Und was eben auch dazu kommt, es gibt ja das sogenannte Östrobolon. Das heißt, dass diese bestimmte Bakterien im Darm, die das Östrogen sozusagen reaktivieren sozusagen und wieder in den Körper zurückgeben. Das heißt, wenn man eh schon genau. Östrogendominanz hat und viele von diesen Bakterien, kann das sogar noch mal ein bisschen verstärkt werden. Mhm. Deshalb ist da halt ein gutes Gleichgewicht im Darm extrem wichtig, damit man eine gute Regulation von den Hormonen einfach auch bekommt, aber auch um diesen Unverträglichkeiten vorzubeugen und den generell den Verdauungsbeschwerden, die vielleicht auftreten können. Und deshalb ist natürlich schon wichtig, eigentlich die Hülsenfrüchte regelmäßig zu essen oder eben auch andere
ballaststoffreiche
Lebensmittel. Da sind wir auch wieder bei dem Ernährungstagebuch. Ich finde, das macht auch Sinn, das mal für 2-3 Tage doch mal zu tracken, ob man vielleicht so auf mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag kommt. Weil das merken dann auch viele, dass sie eigentlich denken, sie essen viele Ballaststoffe und manche Sachen sind halt, obwohl sie pflanzlich sind, gar nicht so ballaststoffreich. Also da gibt es halt große Unterschiede. Ist immer ganz gut, das ist oft so Wurzelgemüse, sowas wie Karotten oder auch Paprika und dann eben die Hülsenfrüchte, die sind sehr ballaststoffreich.
Ja.
Und sonst auch sowas wie Leinsamen oder Kleie. Extrem viele Ballaststoffe. Also da kann man dann manchmal auch mal gucken, welche Lebensmittel vielleicht besonders viele Ballaststoffe enthalten, damit man es sich da auch eben nicht so schwer macht.
Ja.
Oder auch Kartoffeln vom Vortag, wenn die dann im Kühlschrank abgekühlt wurden, bildet sich also die Resistente
ja.
Sich.
Genau.
Genau. Also je mehr man auch unterschiedliche Ballaststoffe isst, desto besser füttert man eben die guten Bakterien im Darm. Man könnte sich vermehren und bilden aus den Ballaststoffen auch ganz viele tolle Stoffe für uns. Also zum Beispiel die kurzkettigen Fettsäuren, die eben antientzündlich wirken. Das ist auch total wichtig, gerade jetzt, weil eben die Neigung zu Entzündung eben leider auch ein bisschen zunimmt, weil sich alles so ein bisschen umstellt. Und auch manchmal, den Körper stresst das ja auch, dass man solche Hormonschwankung hat oder auch Hormone dann wegfallen. Und dadurch wird oft auch mehr Cortisol gebildet. Und hat alles einen Einfluss und kann letzten Endes auch das Risiko für diese stillen Entzündungen erhöhen. Deshalb ist es da eben auch gut, wenn man mit einem guten Darmmikrobiom auch da was gegen tut und mit diesen kurzkettigen Fettsäuren zum Beispiel dann wieder was hat, was dagegen wirkt. Genau. Und für die Unverträglichkeiten, da ist es oft so, dass einfach der Darm, dass sich so ein Leaky Gut manchmal entwickelt. Und das wird eben auch, je besser das Mikrobiom wieder aufgebaut wird, durch viele Ballaststoffe oder auch fermentierte Lebensmittel wie Kefir, Joghurt, Kombucha und solche Sachen. Also alles, was so lebendige Bakterienkulturen enthält. Genau, desto besser geht es dann den Bakterien wieder im Darm und die können dann eben dagegen anarbeiten und können auch gegen so ein Leaky Gut letzten Endes. Also das dem eben vorbeugen, wenn das schon mal entstanden ist, muss man nochmal gucken, ob man vielleicht professionelle Hilfe braucht. Ob man doch mal
da muss man ein bisschen tiefer gehen. Genau.
Genau.
Absolut.
Ja, genau. Und dann hängt eben die Leber und der Darm, die hängen ja auch eng zusammen.
Ja.
Und manchmal hat das auch Auswirkungen, wenn der Darm nicht mehr so gut arbeitet, dass dann auch die Leber betroffen ist. Aber die Leber leidet eben auch noch aus anderen Gründen, weil man ja oft dann mehr Bauchfett zum Beispiel entwickelt und auch oft sich die Blutwerte erhöhen. Und die Leber ist ja ein Entgiftungsorgan und die produziert auch ganz viel, speichert auch ganz viele Vitamine und Nährstoffe und hat eben ganz unglaublich viele Funktionen und die ist dann irgendwann überfordert, also wird auch überschwemmt dann irgendwann mit Fett. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Schwamm, den man irgendwann nicht mehr, also den man einfach dringend mal ausbringen müsste. Und das wäre dann die Leberentfettung sozusagen. Und dann geht's der auch wieder gut und dann kann die auch wieder gut arbeiten. Also das ist auch reversibel, aber viele wissen gar nicht, dass sie auch eine Fettleber haben. Also oft ist es kombiniert mit einer Insulinresistenz. Deshalb gerne mal den HOMA-Index messen. Und eben für die Fettleber, da gibt's auch eine relativ einfache Möglichkeit, das Risiko abschätzen zu können. Das ist mit dem Fettleberindex. Dann braucht man eigentlich nur 2 Blutwerte, auch ganz einfache, die man oft einfach so bekommt. Also Triglyceride und Gamma-GT. Man kann das in so einen Online-Rechner einsetzen und bekommt dann den Fettleberindex und braucht noch den Bauchumfang und den Body Mass Index genauer. Und das ist ein sehr guter Marker, der oft mit den bildgebenden Verfahren dann auch sehr korreliert. Also klar kann man die dann am Ende dann auch mit bildgebenden Verfahren dann wirklich messen.
Bestätigen, aber Ja, aber das ist ein super wichtiges Thema, weil man hat ja so im Hinterkopf immer, ja, wenn ich nicht so viel Alkohol trinke, geht's meiner Leber gut. Und die Leber schafft ja auch viel, aber die Leber ist halt auch irgendwann wirklich überfordert mit all den Dingen, die passieren. Und das mit der Fettleber sehen wir wirklich immer, immer mehr, ne?
Ja, genau. Und das wird auch gar nicht viel diagnostiziert. Also da ist die Dunkelziffer wahrscheinlich extrem groß, weil das viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das Problem ist ja, man sagt ja auch immer, die Leber leidet still oder die
macht keinen Schmerz. Ja.
Genau. Die Symptome sind vielleicht ein bisschen Müdigkeit, aber das kann ja viele Ursachen haben. Gerade vielleicht, wenn man sowieso Schlafprobleme hat, dann ist man natürlich auch müde.
Ja.
Und das kann aber auch an der Leber liegen. Also das macht auf jeden Fall Sinn, sich da einfach das mal zu messen und dann sich darum zu kümmern.
Ja, absolut. Guter Punkt. Und sonst, wenn wir jetzt schon bei Blutwerten sind, was sind so die Blutwerte, die du sagen würdest, sollte man auf jeden Fall regelmäßig checken?
Ja, also ich als mindestens würde ich Vitamin D, Eisen, also Ferritin, den Eisenspeicherwert. Und B12, das wären so ganz einfache Werte, die man auch eigentlich bei jedem Hausarzt bekommt. Die würde ich auf jeden Fall regelmäßig checken. Aber dann würde ich eben, wenn es jetzt um Knochengesundheit geht, die, finde ich, eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil man einfach da gesehen hat, dass die Knochendichte eben, also wenn man keine Hormone nimmt, nimmt die ja um 30% in 10 Jahren ab.
Ja.
Extrem viel ist, wenn man alt werden möchte. Und ansonsten, wenn man jetzt die Hormone nehmen kann, dann sind es wohl nur so um die 10%. Und dann haben wir natürlich andere Einflussfaktoren, wenn wir natürlich wirklich Krafttraining machen und uns sehr gut versorgen mit den Nährstoffen für die Knochen, dann kann man natürlich selbst ohne Hormone wahrscheinlich das auch verbessern.
Also,
jetzt nicht diese 30%. Aber da würde ich auf jeden Fall auch ruhig mal, also Bor, Magnesium ist da ganz wichtig, Calcium messen und auch entweder Knochendichte oder auch Parathormon. Das ist so ein Wert, der ansteigt, wenn eben Calcium aus den Knochen gelöst wird, weil es eben zu wenig über die Mahlzeiten zugeführt wird.
Ja.
Also der Calciumwert alleine im Blut ist nicht ganz so aussagekräftig für die Calciumversorgung, weil eben 99% in den Knochen sind
und
nur
1%
im Blut. Genau, das finde ich wichtig. Dann finde ich die Entzündungs-, also oder mindestens ein Entzündungswert wichtig. Das HSCRP würde ich immer auch mal mitmessen. Jod, Selen, wenn man sich eher pflanzlich ernährt, was ja ganz, ganz viele machen. Also gefühlt sind fast alle Frauen in dem Alter eher vegetarisch unterwegs oder essen halt sehr selten Fleisch. Und da würde ich ruhig mal Jod und Selen messen. Das bei euch ist doch mal anders, weil in Kanada die Böden halt nicht so Selen- und Jodarm sind. Bei uns ist es leider so, das ist halt ein Riesenproblem, weil die Böden einfach so arm an Jod und Selen sind. Viele essen dann auch eher irgendwie Himalaya-Salz oder so und nicht das Jodsalz.
Nicht das Jodsalz, genau. Das habe ich auch schon oft gesehen jetzt, das stimmt, ja.
Ja. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Also das Jodsalz macht eigentlich total Sinn. Mhm. Wenn man das nicht isst, muss man eigentlich fast Jod supplementieren, weil das dann eigentlich nicht ausreicht über die Ernährung. Aber gut, bei tierischen Produkten ist halt im Tierfutter ist halt Jod und Selen oft beigemischt, weil man eben weiß, wie wichtig das ist. Und den Tieren würde es eben auch nicht gehen, wenn die
das nicht hätten.
Oder Selen
machen. Ja. Selen, die Paranüsse finde ich da immer schön, ne? Wenn man die einbaut.
Ja, also da ist halt auch wieder... Kommt's mal so ein bisschen drauf an, wo sind die angebaut worden, weil da
wo kommen
halt
die her?
Geben.
Kommt auf dem Boden
aber,
her an, ja.
Aber wenn man dann halt die Blutwerte misst, dann weiß man ja, wo man steht. Dann kann man eben gucken, ob das gut funktioniert. Genau. Ansonsten, was ich auch extrem wichtig finde, ist noch die Schilddrüse, dass man da auch nicht nur TSH misst, sondern auch FT3 und FT4. Vielleicht sogar noch RT3, weil das ist ja das, was gebildet wird, wenn man das zum Beispiel sehr viel Stress hat oder so.
Ja.
Und das wird oft nicht gemessen und manchmal ist das eben sehr hoch und dann weiß man, okay, da muss man natürlich jetzt trotzdem was machen, weil es der Schilddrüse eigentlich dann nicht so gut
nicht
geht,
gut
weil
geht.
Die sozusagen...
Das ist ein spannendes Thema. Ich bin ja, also in Kanada ist es nicht so, dass du dir beim Labor die Blutwerte holen kannst, sondern du musst vom Arzt verschrieben haben. Ich habe gerade eine Streit-Odyssee hinter mir, dass ich meine ganzen Schilddrüsenwerte bekommen habe, weil immer nur das TSH allein ist halt einfach nicht aussagekräftig genug. Nee. Ne?
Ja.
Und ich habe es jetzt endlich bekommen, aber es hat sehr lang gedauert.
Oh, das ist ja krass. Also bei uns wäre nur so, dass es halt meistens nicht übernommen wird oder man, wenn dann zum Endokrinologen gehen muss, um das alles bezahlt zu bekommen, aber man hat natürlich die Möglichkeit, in ein freies Labor zu gehen oder.
Und sich abnehmen zu lassen. Ja, ich habe jetzt auch dann gesagt, das nächste Mal streite ich mir die so, sondern ich bezahle es einfach in Deutschland, wenn ich in Deutschland bin. Aber ja, das war echt spannend, weil ich habe dann auch gedacht, also das kann doch nicht sein, dass ich nicht meine Werte sehen kann, wenn ich möchte.
Echt?
Ja.
Das war echt unglaublich eigentlich.
Ja. Ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, und ansonsten, Leberwert werden auf der E gemessen.
Werden mitgemessen, ja.
Richtig. Genau, habe ich noch was vergessen?
Ich glaube Omega 3. Ja, das könnte man auch mal angucken. Ne? Hast du da schon mal jemand gesehen, der Omega 3 gemessen hat und es ist balanciert? Also du kriegst einen guten Wert zurück, habe ich noch nie gesehen. Deshalb, ich sage immer zu meinen Frauen, also müssen wir jetzt erstmal nicht das Geld investieren für die Messung, sondern erstmal nehmen wir eine Weile Omega 3 und achten drauf.
Mache ich auch so. mache ich auch so, weil das ist echt Geldverschwendung. Es sei denn, man fragt vorher schon und die sagen, ja, sie nehmen das schon hochdosiert, dann kann man natürlich noch
dann kann man messen.
Dosierung so
passt. Ja. Genau, genau. Aber das hatte ich kürzlich wieder, da habe ich gesagt, also die Messung macht gar keinen Sinn. Lass uns erstmal dran arbeiten und dann schauen wir.
Ja, das mache ich auch.
Ja, cool. Aber das war es an Grundblutwerten und ansonsten ist es halt ein individuelles Thema, ne? Je nachdem, wie es mir geht, gibt es dann halt.
Ob man irgendwelche Symptome hat oder auch Arzneimittel nimmt. Es gibt ja auch Arzneimittel, die einen Einfluss drauf haben. Da würde ich dann auch nochmal gezielt halt gucken. Oder auch was vielleicht in der familiären Vorgeschichte schon mal vorgefallen ist, sodass man da vielleicht ein bisschen nochmal gezielter dann guckt. Genau, es gibt ja so viele Blutwerte, ne? Also nur, ich finde es dann auch schade, wenn man dann einfach sagt, okay, misst doch einfach alles so ungefähr. Ne? Es gibt ja dann auch so große Pakete. Es macht ja für viele gar keinen Sinn, bestimmte Werte zu messen, wenn man eigentlich schon sicher ist, dass die da jetzt kein Problem mit haben werden.
Absolut. Ja, absolut. Ja, das ist schon gut, wenn man sich ein bisschen auskennt und weiß, was man dann, oder wenn man mit jemand arbeitet, die sich auskennt.
Ja,
super. Antje, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir könnten stundenlang reden, aber ich habe jetzt gerade mal auf die Zeit geguckt.
Oh.
Ups. Es ist wie immer wunderschön, mit dir zu reden. Ich danke dir für all deine Anregungen hier und dein großes Wissen und deine ganze Arbeit. Ihr müsst der Antje unbedingt auf Instagram folgen. Die hat total guten Content. Und wenn ihr in Berlin seid, dann macht unbedingt eine Ernährungsberatung mit ihr aus, wenn ihr möchtet. Kann ich nur empfehlen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Und bevor wir abschließen, gibt's irgendwas, was du sagen würdest, das muss ich noch loswerden? Das möchte ich den Frauen noch mitgeben.
Ja, eigentlich nur dass man sich nicht zu viel Stress deswegen macht, dass man wirklich rausfindet, was von den gesunden Routinen macht einem wirklich auch Spaß. Und ich finde, dann geht das Schritt für Schritt fast von alleine, weil man merkt, wie gut es einem tut, wenn man irgendwas für sich tut. Das ist ja wirklich Self-Care eigentlich, ne? Also das ist fast schon so ein Selbstläufer, finde ich. Und sich eben nicht zu viel auf einmal vornehmen. Das ist, glaube ich, das, was viele dann auch stresst, weil sie merken, sie können nicht ihr ganzes Leben von einem Tag auf den anderen umkrempeln. Aber man kann eben ganz kleine Sachen schon dann Schritt für Schritt etablieren im Alltag.
Absolut. Absolut. Und es kommt auch eins nach dem anderen dann, ne? Also ich sehe zum Beispiel oft in meinem Krafttrainingskurs, wenn die Frauen anfangen zu trainieren, dann möchten sie auch ihrem Körper bessere Ernährung geben und sich besser auftanken. Und dann fangen sie viel mehr an, drüber nachzudenken und zu spüren, wie geht's mir eigentlich und so weiter. Also es ist so ein positiver Teufelskreis. Also das stimmt. Also einfach mal anfangen und dann geht's Schritt für Schritt. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ich danke dir vielmals, Antje, und schicke ganz liebe Grüße nach Berlin.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Immer gern. Tschüss. Danke doch mal für das schöne Gespräch, liebe Antje. Und noch mal kurz zur Erinnerung, heute Abend ist die kostenfreie Masterclass und Kraft und Balance und Cleanup gehen später im September wieder los. Informier dich, frag mich Fragen gern auf Instagram unter @youroptimum und melde dich an. Ich freue mich, dich unterstützen zu dürfen. Und nochmal Werbung, danke X bei X für das Sponsorship